Literaturhaus Bremen, der Podcast. Ja, heute mit Silke Behl und ich stehe in der Bremer Hohenlohestraße vor einer der schönen Gründerzeitvillen gleich neben dem Hermann-Böse-Gymnasium. Hier wohnt und arbeitet Horst Hemmen, ja, eine ganz besondere Figur aus der Bremer Verlagsszene. Er steht für politisches Engagement, für Welt ebenso wie für Geschichtsbewusstsein und dafür, wie sich das alles auch auf regionaler Ebene wiederfindet. Mit der Edition Temmen ging er 1987 an den Start und seit mittlerweile 35 Jahren steuert er den kleinen Verlag erfolgreich durch alle Krisen als One-Man-Show. Wie man das schafft, das möchte ich gerne wissen, aber erstmal raufgehen die Treppe hier draußen und klingeln. Ja, geklingelt ist. Jetzt muss die Tür nur noch aufgehen. Yep, und da sind wir. Ist Horst Hemmen da?
Ja, der ist da. Kommen Sie rein.
Ja, ist ja wunderbar. Ich bin das erste Mal hier. Ist er hier drin? Ja, hier sieht es schon toll aus. Lauter Bücher. Hallo, guten Morgen, Horst. Schön, dass du Zeit hast für uns. Ich habe das Gerät schon eingeschaltet, vor der Tür schon ein bisschen gesprochen. Aha. Und angedeutet, dass meine erste Frage sein wird, seit 35 Jahren machst du den Verlag als One-Man-Show gewissermaßen. Wie schafft man das?
Oh mein Gott, man muss viel arbeiten. Und man hat wenig Wochenende und wenig Urlaub. Aber ansonsten, das geht schon.
Das geht schon.
Ja, aber ich war ja nicht immer alleine. Also ich war ja, ich weiß gar nicht, wie viel Höhepunkt waren wir, glaube ich, 17 Leute oder so.
Ja, aber die Verantwortung für Programm und so weiter, das trägst du ganz alleine.
Das ist richtig, ja.
Ganz kurzen Blick zurück wollen wir auch mal wagen. 1983 fing es an, damals noch mit Helmut Donat.
Genau.
Ja, und das ist ein Verlag gewesen, der ging eigentlich aus der Bremer Uniszene hervor, aus dem Forschungszentrum Osteuropa und mit ganz erklärt politischen Zielen, glaube ich, ne?
Naja, wir haben sehr viel, also das, was das Zentrum Osteuropa gemacht hat, das haben wir sozusagen auch umgesetzt, also sehr viel uns mit osteuropäischen Dissidenten beschäftigt, sowohl in Ungarn, Tschechoslowakei, Polen und Sowjetunion natürlich damals. Und insofern, damit sind wir, also ich bin, das war mein Bereich sozusagen. Helmut Donat hat ja mehr deutsche Friedensbewegung gemacht.
Ja, aber passte ja ganz gut zusammen.
Eigentlich passte das ganz gut zusammen, ja.
Ja, dann,
weil wir Nachbarn waren, insofern hatten wir das auch häuslich.
Genau. Dann ging es aber 1987 auseinander.
Also genau.
Gab es den Donat Verlag und die Edition Temmen. In was für eine Richtung bist du da gegangen?
Naja, wir haben erst weitergemacht mit Osteuropa. Das war immer weiterhin unser Schwerpunkt. Wir sind dann ja ein bisschen angefangen, auch uns mit populären Themen zu beschäftigen, wie den Reiseführern aus Bremen und seine Partnerstädte. Danzig, dann Riga und Rostock. Nicht, gut, das war zwar nicht so richtig Osteuropa, aber immerhin noch getrennt durch den Zaun.
Mhm.
Und also das waren dann Schwerpunkte, die neu waren sozusagen. Und das änderte sich dann ziemlich stark, als die Grenze geöffnet wurde 1990.
Das werden wir gleich noch genau besprechen. Wollen wir uns erstmal ein Momentchen umgucken. Das ist hier also wirklich sehr eindrucksvoll. Das ist ein langer Tisch. Sieht aus, als ob da auch viel dran gearbeitet wird. Da werden Bücher lektoriert, bearbeitet. Und darüber ist eine ganze Regalreihe bis zur Decke. Deckenhöhe würde ich sagen ungefähr 4,20 Meter. Und ausgefüllt ist der Raum hier mit einem Bücherregal. Sind das alles Bücher der Edition Temmen?
1800.
Ja. Das ist viel.
Ja.
Auch in 35 Jahren ist das wirklich viel. Wie viele Bücher erscheinen denn pro Jahr?
Naja, zurzeit ist es natürlich ein bisschen weniger, auch bedingt durch Corona, weil man ja kaum irgendwie Publizität erreicht oder sowas. Aber wir haben 2019 haben wir nochmal 40 Stück gemacht, neue.
Darf man das überhaupt sagen oder fragen, wie viele Bücher im Jahr verkauft werden?
Ich sag mal, wir haben ja allein mit dem Janosch sind wir ja schon immer im fünfstelligen Bereich. Also
wollen wir da mal vielleicht rangehen an das Bücherregal? Ja, das ist wirklich sehr eindrucksvoll. Alle 1800 Bücher hier. Nach welchen Gesichtspunkten suchst du aus?
Die hier jetzt so stehen oder die Themen, die wir machen?
Die Themen und Autoren,
ach so.
Autorinnen.
Vieles kriegen wir natürlich herangetragen, wo Autoren zu uns kommen, weil sie wissen, dass wir da schon seit Jahren auch teilweise sehr erfolgreich sind. Und vieles sind auch dauerhafte Autoren, wie Michael Augustin zum Beispiel, der 20 Bücher gemacht hat, oder Hermann Gutmann, der hat, glaube ich, 70 gemacht. Oder Werner Scharnweber über Schleswig-Holstein, der hat, glaube ich, auch so 70 gemacht. Naja, und dann gab es halt viel diese Themenstellung NS-Zeitgeschichte oder sowas. Da haben wir ja Reihen von Ditz in Esterwegen oder Neuengamme oder Bergen-Belsen oder. Dann haben wir natürlich sehr viel in den letzten Jahren hinzugenommen aus dem Thema Reiseführer. Ich habe mal vor 20 Jahren oder sowas einen Reiseführerverlag gekauft.
Die Edition Erde?
Die Edition Erde, genau.
Weltweites Programm?
Weltweites Programm.
Ach, da steht da auch noch alles unten. Ja,
diese weiße Reihe.
Ja, die weiße Reihe. Das sind wirklich allein schon wie viele Titel?
Das waren mal 120. Ja. Ja. Mhm. Also haben wir, glaube ich, noch drei oder so, die davon noch einigermaßen laufen. Einiges ist natürlich so wie Syrien, war immer ein Bestseller, ist natürlich jetzt nicht so angesagt.
Ja.
Nicht? Oder Jemen war auch mal ein guter. Und bestimmte Themenstellungen wie NS-Geschichte oder Osteuropa insgesamt ist kein großer Umsatzträger mehr. Nicht? Und deswegen sind wir ja auch sehr stark ins Touristische reingegangen und eben ins Regionale in Norddeutschland. Nicht? Wir machen eigentlich nur Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Niedersachsen. Das ist so unser Kampfgebiet.
Ja, das ist euer Kampfgebiet. Aber es betrifft ja nicht nur die Reiseführer, sondern auch weitere Publikationen. Du hast schon erwähnt, die Bremer Autorinnen und Autoren. Aber auch Bremer Sozialgeschichte, Politikgeschichte. Eine tragende Idee, glaube ich. In der Zeit, wo wir alle global denken, sozusagen auf das Regionale auch noch ein stärkeres Augenmerk zu lenken?
Ja, einerseits. Ich meine, das hängt damit zusammen, dass man natürlich zwar global denkt und dauernd auch reist oder ich weiß was ich und dauernd auch alle Menschen alles Mögliche wahrnehmen aus der letzten Ecke der Welt. Aber wenn sie dann zur Ruhe kommen, dann auch gerne was aus der Region haben wollen. Das ist das eine. Und das andere sind die Kostenstrukturen. Nicht? Man kann Regionales eben doch noch besser absetzen als Überregionales. Mhm. Nicht? Wenn man so klein ist wie wir. Also wenn man, ich meine, klar, Bertelsmann oder sowas, der ist natürlich sowieso immer permanent in allen Buchhandlungen. Aber uns ist das schwieriger. Und vor allen Dingen auch die Konzentration nimmt ja zu. Nicht? Da reinzukommen, für die ganzen Ketten zu verkaufen, für jedes Geschäft zu verkaufen, muss man sehr hohe Eintrittsschwellen überschreiten und das schaffen wir nicht mit dem regionalen Programm.
Das ist jetzt eine sehr geschäftsmäßige Antwort. Ich hätte gedacht, man kann daraus auch wirklich ein Programm machen und sagen, alles das, was wir global im globalen Kontext beobachten können, das findet sich ja auch wieder in der Region und ist den Menschen vielleicht näher und auch anders vermittelbar.
Ja, das ist teilweise sicher richtig oder es war richtiger, als es heute ist, weil heute ist es so, dass die Menschen sehr viel über ihr Smartphone oder über ihr Tablet oder sonst was sich Informationen holen, auch aus der Region. Also beispielsweise Bremen hat eine sehr starke Wikipedia-Redaktion und die schreiben ja alles auf und machen ihre eigenen Recherchen. Wir merken, dass da ganz viele Leute hin abwandern und sich nicht mehr das Buch kaufen, sondern bei Wikipedia nachgucken, wenn sie wissen wollen, welche Schuhgröße Kaisen hatte oder so. Ja, früher hat man das im Buch nachgeguckt. Da gab es Lexika von, was weiß ich, auch bei uns oder bei anderen. Und die Bücher und die Schrankwände und waren voll. Und das ist heute ja nicht mehr so der Fall.
Also ein kleiner Verlag unterliegt natürlich ganz besonderen Bedingungen, weil man nicht an die großen Buchketten angebunden ist. Ihr habt ja einen absoluten Verkaufsschlager. Das sind die Bremer Stadtmusikanten. Darüber wollen wir auch im Moment länger reden. Ich glaube, es gibt keinen einzigen Bremer Verlag, dessen Logo in so vielen Ländern der Welt bekannt ist und wo Erzeugnisse des Verlages im Bücherregal stehen. Von Japan wahrscheinlich bis Mexiko, von Südafrika bis nach Grönland, schätze ich mal.
Ja. Ja, zumal wir davon ja auch schon Hunderttausende verkauft haben, nicht? Also da müssen schon in einigen Haushalten muss da schon was rumstehen von diesen verschiedensten Ausgaben. Wir haben ja inzwischen 18 Sprachen, wir machen gerade noch mal zwei mehr.
Welche denn?
Esperanto und Kurdisch.
Esperanto und Kurdisch?
Ja.
Wie kommt man darauf?
Die Deutsche Esperanto-Gesellschaft, die Chefin davon, die hat das Buch in Berlin gekauft und sagt, das brauchen wir in Esperanto, weil ich wusste gar nicht, dass es davon noch so viele Leser gibt, die das können. Aber sie sagte, doch, wir sind über 1 Million. Und ich sage, ja, das ist ja irre. Ja, und dann ihr Mann ist Übersetzer, der hat das dann übersetzt und dann haben wir das jetzt in Druck gegeben. Es wird gerade gedruckt.
Das ist wirklich
deutlich. Und Kurdisch ist, es gibt hier ja offensichtlich 20.000 Kurden, wie ich mitgeteilt bekommen habe. Und ein Lehrer, der Kurdisch unterrichtet, der kam zu mir und sagte, er hätte das gerne in Kurdisch, um seinen Kindern auch die Landessprache und dieses Märchen in der Landessprache beizubringen. Ja, und ich sagte, na gut, dann machen wir das.
Ja, wir haben ja zum Beispiel auch viele kurdische Kinder, die aus dem Irak stammen, die als Geflüchtete sich hier in Bremen aufhalten. Ich kenne selber welche aus dem Kindergarten meines Enkels. Der würde sich bestimmt auch freuen, wenn seine Mama ihm mal ein Bremer Kinderbuch oder die Bremer Stadtmusikanten auf Kurdisch vorlesen kann.
Genau, das ist also der Grund. Und für solche Ideen habe ich immer was übrig, weil ich meine, man lebt ja in dieser Region und wenn man der Region was geben kann, auch in der Landessprache, das ist ja ganz wichtig auch für die Identität der Kinder und so.
Kann man sagen, das ist der Exportschlager oder überhaupt der Schlager der Edition Temmen, die Bremer Stadtmusikanten?
Naja, wenn wir fast eine Stückzahlen nehmen, die wir davon im Jahr verkaufen, auf alle Fälle.
Ja,
das ist...
Jetzt gibt es ja hier in Bremen die Idee, ein Stadtmusikantenhaus zu errichten mit einer Ausstellung und auch einem Ort, wo man Bücher kaufen kann, einem Ort, wo Menschen sich treffen können, die mit der Bremer Literatur hier zu tun haben, die das alles hier gestalten. Was hältst du davon?
Ja, also ich finde das ganz, ganz wichtig eigentlich. Also große Städte haben ja sowas fast alle. Und ich weiß vom Hamburger Literaturhaus, die ja eigentlich nur ein Literaturhaus sind, aber wo eben sehr, sehr viele Begegnungen stattfinden. Und wir waren da auch schon mehrfach mit Büchern, die wir über Hamburg gemacht haben. Die Resonanz, und wenn man einen festen Ort hat, dann wissen die Leute auch genau, wo sie hin müssen und so weiter. Und hier in diesem Fall ist es natürlich noch so, dass die Bremer Stadtmusikanten ja Symbol für die Stadt sind und auch ein, ich sag mal, ein Marketingkonzept darauf aufgebaut ist. Und ja auch weiterhin wird, vor allen Dingen natürlich auch für die Literatur oder so, nicht? Wir hatten da ja auch schon Ideen, ich war ja mal eine Zeit lang Vorstand von der Janosch Film und Medien AG.
Dazu kommen wir gleich noch, das ist ja sensationell gewesen eigentlich, ne?
Ja. Naja, das war in der Nachfolge von dem Buch, nicht? Dass Janosch sagte, Mensch, also wir beide arbeiten so gut zusammen, jetzt übernimmst du mal den Laden. Hm. Und naja.
Hätte ja eine Goldgrube werden können.
Ja, das, naja, du, die, das ist, also ich meine, das ist eine Goldgrube, wir reden ja nicht über, also da bleibt ja nicht viel, die kleinen Ausgaben kosten 5,90 €, also das ist ja nicht so.
Nee, aber es gibt ja immer auch Artikel, die man sozusagen nebenbei verkaufen kann, die gestreifte Ente oder,
also. Ach so, ja, na gut, aber das, dafür haben wir gar nicht die Lizenzen, das haben ja andere, wir haben ja nur die Lizenz für die Stadtmusikanten. Jetzt als Verlag. Mhm. Also die AG selber, die macht natürlich, die verdient natürlich Geld. Aber da bin ich ja nicht mehr drin.
Aber noch mit Janosch befreundet, der mittlerweile...
Ja, ist ein bisschen abgekühlt, weil ihm geht es auch nicht so sonderlich gut. Aber ansonsten, ja klar, wir haben immer noch Kontakt.
Aber hättest du Ideen für das Stadtmusikantenhaus?
Naja, wir haben ja immer noch die Originale von diesem Buch. Das Buch ist ja im Grunde eine Bildergeschichte. Mhm. Weil
finden wir das irgendwo hier oder ist das irgendwo, wo denn? Also das sind die Originale.
Das sind jetzt die Bilder hier.
Das sind die Bilder original von, also
ja,
und man könnte Bilder, aber eine Ausstellung damit machen mit den Originalen.
Ja, klar. Man kann ich bin gerade dabei auch zu suchen, wo die geblieben sind. Die müssen wahrscheinlich sich bei Edition... Bei dem Meier, der damals das auch vermittelt hat, oder bei Janosch selber, das weiß ich nicht, das muss man klären.
Ja, das würde man ja notfalls finden. Ne? Ja, könnte man unter anderem eine schöne Ausstellung draus machen, weil die Bremer Stadtmusikanten sind weltbekannt. Genau. Janosch, glaube ich auch.
Naja, das war ja der Grund, weswegen ich Janosch, ich habe ja über 2 Jahre nachgedacht, wen ich damit beauftragen kann, das zu zeichnen. Weil ich wollte natürlich einen Zeichner haben. Es gibt natürlich viele, Helmer Heine oder Tommy Unger oder FK Wächter oder so, die hätten das auch sehr witzig gemacht. Aber die Akzeptanz von dem ist ja für, das ist ja ein Kinderbuch. Nicht? Und das andere, FK Wächter oder die Tommy Unger, sind ja für Erwachsene, den Cartoonisten. Nee, und da fiel ich mir Janosch ein, weil ich gedacht habe, den kennt Oma.
Den kennt Oma, den kennen wirklich alle.
Die Kinder. Ja. Also, und dann hast du einen Zeichner, mit dem sich alle identifizieren können.
Aber das kann einem einfallen, das ist immer noch was ganz anderes und ist man noch weit entfernt davon, dass derjenige, der einem einfällt, auch ja sagt.
Das hat ein Jahr gedauert.
Und wie hast du das hingekriegt?
Naja, der Preis wurde halt immer höher und irgendwann fand das dann interessant, ja. Das war dann aber auch richtig viel Geld, ja.
Ja. Ja, aber du hast es gewagt und hat sich gelohnt.
Ja, das hat sich gelohnt. Aber es war auch irgendwie ein Traum. Also wir haben ja immer Querfinanzierung gemacht zwischen den einzelnen Projekten. Und wir haben ja mit den Werder-Büchern oder mit dem HSV-Buch oder mit verschiedenen anderen Büchern, mit den Reiseführern, haben wir ja eine Zeit lang sehr, sehr gut gelebt. Und da konnten wir uns in so einem Projekt auch, selbst wenn es sechsstellig war, konnten wir uns da.
Ja.
Naja, er ist natürlich...
Er ist ein guter Geschäftsmann.
Er liebt Geld insbesondere, ja.
Kommen wir nochmal auf das Stadtmusikantenhaus zurück. Es gibt ja schon seit längerem jetzt eine Debatte in der Stadt um das Stadtmusikantenhaus. Einige haben auch gesagt, ja, warum muss so ein Literaturhaus oder Treffpunkt Stadtmusikantenhaus heißen? Ich finde das gar nicht so ungewöhnlich oder so doof, da anzuknüpfen an eine Geschichte, die wirklich weltweit bekannt ist. Und ich kann mich erinnern, wir haben bei Poetry on the Road, ich glaube, über all die Jahre jetzt Hunderte von hervorragenden Lyrikern aus der ganzen Welt gehabt. Und jeder von denen, jeder kannte die Geschichte der Bremer Stadtmusikanten. Wenn du jetzt jemanden überzeugen solltest, dass das ruhig doch Stadtmusikantenhaus heißen darf, was würdest du sagen?
Also ich würde das unterstützen, weil man erreicht damit eben auch andere Schichten, weil der Begriff Literaturhaus ist ja nun relativ intellektuell geprägt und das schreckt ja dann doch schon mal einige Leute ab. Und wenn man mit Kindern zu tun hat oder über die Kinder oder Leute, die sich für so etwas interessieren, dann breitere Schichten ansprechen kann, für so ein Gebäude oder für so eine Idee, dann finde ich das besser, als wenn man das nur sozusagen auf die bekannten Ebenen, Kulturebenen belässt. Ne? Ich hatte ja damals auch schon mal, als ich da noch Vorstand war, mal die Idee gehabt, hier von Janosch, es gibt ja, wir haben ja, oder die AG hat, besitzt ja alle Originale, dass man das hier in Bremen ausstellt, weil er hat zu Bremen eigentlich einen relativ starken Bezug, weil er, als er aus Polen vertrieben wurde, in Bremen gelandet ist. Er kam in Bremen auf dem Hauptbahnhof an. Und ist dann von da aus dann nach Bad Zwischenahn weiter, nach einiger Zeit. Aber insofern war das damals eine ganz gute Idee, das fand er eigentlich ganz witzig und fand das unterstützenswert. Und man kann das ja vielleicht mal wieder aufnehmen, wenn man so ein Gebäude hat und diese Bezüge da sind, dann kann man das ja vielleicht auch ihm da so eine Heimat geben, weil er hat keine.
Ja, das wäre ja wunderbar. Keine. Ja.
Die ganzen Originale liegen jetzt im Museum in Mannheim. Und wenn man die dann nach Bremen holen kann, also ich könnte da mit der Janosch Film und Medien AG mal drüber schnacken in den nächsten Tagen und dann mal gucken, vielleicht kann man da ja einen härteren Vorschlag von machen.
Interessant, und ich finde, das ist auch eine Doppelung ja praktisch. Also einmal hat Janosch die Bremer Stadtmusikanten illustriert und hat selber eine Fluchtgeschichte. Also ja, glaube genau. Ich, da könnte man schon...
Naja, seine ersten 2-3 Wochen hat er bei Harms verlebt am Wall. Das Haus gibt es ja nicht mehr.
Ja. Wo hat er da gelebt?
Ich weiß es nicht. Er hat es erzählt, dass er die, dass er eine Frau, ich habe das selber nie weiter verfolgt, aber dass er eine Frau Harms kennengelernt hat und dann am Wall gelebt hat. Wahrscheinlich in einem Gebäude irgendwie. Das war ja gleich nach dem Krieg.
In der Wohnung, als Untermieter so. Ja, kommen wir nochmal zurück auf das gesamte Verlagsprogramm. Also 1800 Titel, hast du schon gesagt, das nötigt einem wirklich Respekt ab. Gibt es irgendwas, worauf du besonders stolz bist, jetzt außer den Bremer Stadtmusikanten, wo du wirklich ein Coup gelandet hast?
Ja, das ist natürlich eine Geschichte, aber stolz bin ich eigentlich auf Bücher, die mehr Content haben. Also das ist ja ein Märchen oder sowas, das ist ja eine vorgefertigte Angelegenheit. Nein, aber es gibt so ein paar Bücher, die ich... Was weiß ich, zum Beispiel die Bremer Altstadt oder...
Wollen wir hingehen? Ich habe nämlich auch eins, glaube ich, von euch über den Barkhof, über das Viertel hier.
Ja.
Ja, und da stöber ich ausgesprochen gern drin rum. Ja, das ist toll.
Dies haben wir mal gemacht, nicht mit dem Focke-Museum zusammen, was ein richtig, wirklich, also die gesamte Altstadt in den ganzen, es sind ja 500...
Nochmal aufschlagen. Über 500
Abbildungen drin, die bisher nie veröffentlicht wurden. Nicht? Und der hatte.
Die sind alle aus dem Staatsarchiv?
Oder nee, aus dem Focke-Museum.
Aus dem Focke-Museum.
Das sind alles Bestände des Focke-Museums, die nie veröffentlicht hatten. Und die haben wir dann alle digitalisiert bearbeitet. Aus den verschiedensten Jahrhunderten. Von den ältesten Darstellungen der Innenstadt bis hin, das hört dann nur 1800 noch was auf.
Ja.
Also insofern sind das alles tolle Sachen.
Das ist wirklich toll, einmalig.
Das war auch ein sehr, sehr aufwendiges Projekt, weil wir die Digitalisierung der Bilder, das war ein ziemlicher Aufwand.
Ja. Ist das ein Liebhaberprojekt?
Ja, das war ein Liebhaberprojekt, leider.
Also hat sich nicht gerechnet, aber...
Das ist schwierig, weil die so dick sind, solche Bücher. Ja. Nicht? Und Und als das rauskam, ja, ich weiß nicht, wir hatten einfach auch Pech. Gibt's ja manchmal.
Das gibt's manchmal und ist schade. Aber solche Projekte, wie dieser tolle Bildband über Bremen, zeigt das auch so ein bisschen deine Liebe zu dieser Stadt?
Ja, das ist, also man wohnt hier ja und man kennt ein paar Ecken. Und wenn man dann sieht, dass das vor 500 Jahren so aussah, das ist natürlich schon interessant, weil man dann auch ganz anders durch die Stadt trabt. Nicht? Mhm. Also wenn man das sieht und denkt, aha, kommst du am Hilmerplatz vorbei und denkst du, ah, das Hilmann-Hotel habe ich dann sofort im Auge, wie das früher aussah. Oder die Bahnhofstraße oder was weiß ich, andere verschiedenste Plätze. Mhm. Da haben wir ja mehrere Bücher zugemacht, wo wir alt und neu gemacht haben, nicht Augenblicke oder. Was auch ein tolles Buch war, war hier dieser Aufgang nicht mit von Peter das? Costa.
Ist oben, ja. Also das ist. Moment.
Schweres Teil.
Erstens schweres Teil, zweitens liegt es oben, okay.
Also das ist ja die sogenannte Costa-Chronik, also die ist die älteste Handschrift Bremens, die in russischer Gefangenschaft war und dann an Hamburg zurückgegeben wurde vor einigen Jahren, vor 25 Jahren ungefähr. Und dann habe ich zu Müller gesagt, war ja damals, Dr. Müller war ja damals Leiter des Staatsarchivs, habe gesagt, wenn du in Rente gehst, transkribierst du die.
Oha.
Und dann setzen
und dann habt ihr das gemacht.
Dann haben wir das
also,
gemacht.
Das war auch ein Riesenprojekt.
Das war ein Riesenprojekt. Ja. Das hat, ich glaube, 6 Jahre gedauert oder so hat er gebraucht.
Um ja,
das.
Aber toll.
Also, und das ist ja alles Handschriften gewesen. Also man kann das ja hier teilweise vorne.
Da sind die Faksimiles drin.
Ja. Die berühmten Bilder von der Costa-Chronik. Ne? Das sind ja alle, hier, so sah das aus.
Ja. Es ist eine unglaubliche Arbeit.
Ja.
Aber eben auch, also ich finde das so interessant und auch so wichtig, weil wer, wenn nicht ein Bremer Verlag, sollte sowas machen?
Ja, das macht sonst keiner. Also das hat auch viel Geld gekostet und hat, ich glaube nicht, dass sich das gelohnt hat, aber es ist einfach, ich meine, zu wissen, dass man so ein Buch gemacht hat, dass der Stadt die Geschichte von 1600 bis 1700 verfügbar macht, in der alten Sprache, wunderbar annotiert, mit tausenden von Annotationen, wo alles erklärt ist. Das ist einfach ein Projekt, das muss man mal gemacht haben.
Das muss man mal gemacht haben. Muss man auch eigentlich einen Bücherschrank haben? Ich glaube, ich gehe heute noch in meinen Buchladen und bestelle das. Ich bestelle das dann, wenn es funktioniert.
Ja.
Ich glaube auch noch auf was anderes, könnt ihr stolz sein. Ich greife einfach mal nur zwei Dinge heraus, die man nachlesen kann, auch im Internet. Mhm. Das eine ist die Veröffentlichung der Stasi-Protokolle.
Mhm.
Wie kommt man an sowas? Wie kommt man an so einen Auftrag?
Naja, ich kannte ja Joachim Gauck schon aus Rostock, als der noch da war. Der war ja damals, als wir den Rostock-Führer gemacht haben vor der Wende, da haben wir Gespräche gehabt mit ihm. Und daher kannte ich ihn. Und wir haben dann irgendwann mal noch ein Buch gemacht über die Stasi in Rostock, nicht, was Lothar Probst damals gemacht hat. Und da waren wir natürlich.
Politikwissenschaftler,
genau,
bekannte Größe hier in Bremen.
Ja, genau. Das haben wir recht gut verkauft und das hat er damals auch vorgestellt. Und als er dann sozusagen die Gauck-Behörde übernahm, dann waren sie erst bei Christoph Links und Christoph Links hatte dann irgendwie nicht mehr so richtig Ambitionen da zu diesen Projekten. Dann kamen die auf mich zu und fragten, ob wir das machen wollen. Und da habe ich gesagt, naja klar, sowas können wir schon machen.
Ja.
Zumal ein paar von meinen ehemaligen Politgenossen dort gearbeitet haben, nicht? Die aus der ganz linken Ecke kamen und aus der Europawissenschaftler, die ich schon kannte.
Aber ich stelle mir vor, dass man das selbst auch als eine Auszeichnung empfindet.
Ja,
man
klar.
Einen Zuschlag
also,
bekommt, ne?
Ich fand das klasse, ja. Dass wir dann, da war ich natürlich dann mit, als Gauck dann aufgehört hat, war ich dann natürlich viel mit der Frau Biertler zusammen. Und als die dann aufgehört hat mit dem Herrn Jähn, der macht das, glaube ich, jetzt noch. Und dann irgendwann gab es aber bei denen auch, als es dann so darum ging, was machen wir mit diesem Archiv und was machen wir mit Publikationen, das ist alles irgendwie ein bisschen teuer oder was, dann sind sie dazu übergegangen, dann, ich weiß gar nicht mehr, wo sie jetzt gelandet sind, ich glaube bei Vandenhoek sind sie gelandet, weil sie dann mit Vandenhoek irgendwie eine breitere Basis hatten oder ich weiß nicht, wir haben es gut verkauft. Wir haben auch mehrere Projekte, habe ich denen vorgeschlagen, die sie machen sollten. Zum Beispiel das Buch über diese Tunnelgräber. Es gab ja da mehrere Gruppen, die versucht haben, nach Nach 61, da die Tunnel, aber das Buch war dann über 63 irgendein Tunnel. Und verschiedene andere haben wir dann gemacht. Ich weiß nicht, glaube ich, 10 Stück habe ich eine eigene Reihe mit denen zusammen gemacht. Und die war sehr, sehr erfolgreich.
Ja, und das ist wirklich Zeitgeschichte.
Also ja, weil die haben ja die Bestände, die haben ja die ganzen Bilder, die haben ja das ganze Material da. Und die haben die Leute.
Ja, wäre man blöd als Verleger, wenn man da nicht zuschlagen würde.
Ja, und wenn man denen das nicht, weil die haben natürlich nur diese Reihe gehabt. Und dann habe ich dann denen noch 2 neue Reihen aufgeschnackt.
Mhm. Es gibt aber auch das schönste Buch des Jahres und es ging um Sexarbeit. Wo haben wir das denn stehen?
Da oben.
Oh, das ist, also da kommt man jetzt mal, doch, da kommst du mit deinem langen Arm, kommst du da ran und kannst das mal eben runterholen. Das ist eine witzige Geschichte. Ja, also Sexarbeit und das ist praktisch der Ausstellungskatalog zu einer Ausstellung, die 2006 in Hamburg gestartet ist.
Ja, ja, die war in Hamburg, dann Amsterdam, Wien und in Kopenhagen, glaube ich, noch. Ja, da geht es um, also das ist auch sehr historisch, nicht? Das ist also ganz wenig.
Ja, jetzt mal, erstmal abgesehen von den Inhalten. Ich meine, ja, man sieht es schon, also es ist eine tolle Buchgestaltung. Das wird ja dann ausgezeichnet von der Stiftung Buchkunst. Da muss man sich schon einiges einfallen lassen. Sag mal, was dir so heute noch ins Auge sticht, was du für besonders gelungen hältst.
Naja, das ist.
Das kostet ja auch was, ne? Im Übrigen.
Ja, das schon. Ich weiß gar nicht, was das jetzt kostet. 1990 haben wir gerade.
Nee, ich meine die Herstellung.
Wenn man Herstellung.
Wenn man
ja,
besonders was Schönes machen möchte.
Ja, ja, das war, die haben auch irgendwie, ich glaube, wir kriegten irgendwie einen großen Zuschuss oder sowas, weiß ich aber nicht mehr genau. Aber vor allen Dingen waren die Grafiker, waren Teil, die kamen aus diesem Projekt, die Mädels, die kamen aus Berlin. Und die haben das gemacht und wir haben die PDFs gekriegt von denen. Also insofern musste ich nur drucken. Und das ging. Wir haben das in China gedruckt. Das war ja witzig, dieses.
Ihr habt das in China gedruckt. Jetzt komme ich noch auf ein ganz anderes Thema.
Ja, wir haben das in China gedruckt. Ja, weil sonst wäre das nicht gegangen.
Sonst wäre das nicht funktioniert. Es gibt
nicht
ja
für 1990.
Nicht für 1990. Es gibt ja hier in der Stadt Gerüchte. Du bist vor einiger Zeit auch nach Thailand gegangen, verbringst auch viel Zeit in Thailand, hast mittlerweile eine thailändische Familie auch.
Mhm.
Ich habe irgendwann vor Jahren mal gehört, Mensch, Horst Temmen ist nach Asien gegangen und lässt seine Bücher irgendwo vor der Küste Thailands auf irgendwelchen Schiffen drucken.
Was? Das ist eine interessante Idee, aber das gibt's nicht.
Das gibt's nicht. Das gibt's nicht.
Also wir haben früher in Singapur gedruckt, so 88, 89, 90. Und dann bin ich irgendwann nach Hongkong gegangen und teilweise wurden die in Hongkong gedruckt und teilweise in Shenzhen auf der anderen Seite vom Zaun.
Mhm, weil es viel billiger ist. Also das macht man wahrscheinlich auch nicht gerne,
ja,
oder?
Wegen Bindung und Dicke. Manchmal bei manchen Büchern, die können sie gar nicht, sowas zum Beispiel, können nur ganz wenig Drucker binden, weil das so dick ist und so schwer.
Das kann in Deutschland keiner
doch, haben. Natürlich, aber
das ist ja eine. Aber das kostet dann
wenn
richtig.
Ich dieses Buch hier in Deutschland gedruckt hätte, ich lasse ja immer Angebote machen, das waren irgendwie 22 Euro. In China hat das 10 gekostet.
Ja, okay, dazu braucht man jetzt irgendwie nicht mehr viel zu.
Ja, ich meine, klar, für 22 Euro, wenn ich dann die ganze normale Verlagskalkulation, kostet das 140 Euro im Verkauf.
Mhm. Ja,
und dann das kauft doch keiner.
Das kauft keiner.
Wir haben das für 48 angeboten.
Ja.
Ne? Also ich meine, das ist ja mal die Frage, nicht klar, wenn man das, es gibt ja Verlage, die schaffen Bücher, was weiß ich, in München gibt es diesen einen, die 8 Farben schwarz drucken, die kosten die Bücher 400 Euro. Macht immer 500 Stück und die sind am Tag, wo er es macht, ausverkauft. Ja. Oder Taschen, Benedikt-Taschen.
Ja klar, gut, aber das sind dann Liebhaber, die sowas kaufen.
Naja, eben, aber das ist ja auch keine Zeitgeschichte. Das ist keine Zeitgeschichte, das ist Lifestyle oder sonst was.
Lifestyle, Tablebox.
Ja, ja, aber dies ist ja Zeitgeschichte, das ist ja Geschichte, das ist ja schwer.
Und
also nicht nur als Buch.
Und muss auch zugänglich sein für viele.
Naja, das ist ja mein Konzept immer gewesen, ne? Dass man die Preise unten hält, damit man, also man macht dann auch eben höhere Auflagen und damit man, ich sag mal, dem normalen Menschen so ein Buch auch anbieten kann. Dass er dann sagt, ach, ja, ja, nee, also gut, bei dem Preis dann nehme ich das mit.
Gut.
Ne? Das ist ja ein wichtiges Argument heutzutage, sowieso noch wichtiger als vor ein paar Jahren.
Ja, also ich würde sagen, soziale Grundhaltung hat sich erhalten.
Ja, doch, das
kann man ja auch nicht von jedem sagen.
Ja gut, aber ich meine, bei meiner politischen Biografie, da kann man das nicht so ohne weiteres ändern. Ich bin ja geboren im Osten und habe dann die Flucht mitgemacht und alles Mögliche und habe viel im Osten und viel mit Dissidenten zu tun gehabt und fand immer, dass es ganz wichtig ist, dass man das soziale Umfeld immer mit im Kopf hat. Nicht? Also auch wenn, selbst wenn ich in Thailand bin oder sonst wo, dann schickt man da eben mal wieder ein bisschen was rüber, damit man das auch lebt, was man, weil ich meine, wir leben hier nun wirklich sehr gut in Deutschland. Ja. Im Vergleich zu dem, wenn man da in Südostasien, wir sind ja mit meiner Motorradgang, sind wir ja, was weiß ich, also es ist ja keine Gang, es sind ja alles Leute, die irgendwie geschäftlich da arbeiten in Südostasien, waren wir in Laos 10.000 Kilometer gefahren. Da siehst du Gegenden, da siehst du Leute, da siehst du Kinder, da siehst du Menschen, die unter Bedingungen leben müssen. Auch infolge des Vietnamkriegs immer noch die Brücken nicht repariert sind oder sonst was, nicht? Dann öffnest du dein Herz ganz anders und du siehst die Welt anders, nicht? Und ja, kriegst ein anderes Gespür dafür, wie wir hier leben auf der einen Seite, wie gut wir es haben und wie wichtig das eigentlich ist, dass man davon was abgibt.
Dass man davon was abgibt und das Stichwort die Welt anders sehen, dafür sind auch Bücher immer da.
Ja, das ist richtig. Das hoffe ich, dass es auch noch ein bisschen so bleibt. Nicht? Es wird sicherlich nicht einfacher, aber ich hoffe nicht, dass uns das so erwischt wie die Musikindustrie, wo es ja im Grunde gar keine Musikgeschäfte mehr gibt, sondern alles nur downgeloadet wird und die Leute auch nicht mehr eine ganze Platte kaufen, sondern nur noch ein Lied. Also das wird bei Büchern, glaube ich, so nicht passieren, aber die Konkurrenz ist trotzdem groß. Nicht? Wir wissen, dass das Leseverhalten, es waren ja vor ein paar Jahren, waren es ja noch so eine Stunde 45 Minuten pro Tag, wo die Menschen Papier gelesen haben oder von Papier gelesen haben. Und heute sind es, glaube ich, noch 28 Minuten oder 30 oder was.
Ja, aber Bücher werden trotzdem verkauft. Also im Buchhandel geht es gut. Ja. Der Edition Temmen auch.
Ja.
Noch geht es ganz gut. Ja. Horst Temmen, muss ich jetzt nochmal sagen zum Abschluss. Wir danken dir sehr für alles, was du uns erzählt hast und wünschen euch für die Zukunft auch viele schöne neue Bücher und viel Erfolg. Dankeschön.
Ja, ich bedanke mich auch.
Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.